So, also damit mache ich zunächst mal Schluss und habe jetzt manche Fragen offen gelassen, die aber in der Diskussion sicher nachgetragen werden können. Aber da gab es ja schon mehrere Wortmeldungen.
Ich hätte bloß eine Ergänzung zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Wenn in der Presse besorgt gefragt wird, schlägt diese Finanzkrise auf die reale Ökonomie durch, dann ist es doch insofern eine falsche Frage. Also man kann ja schon sagen, das ist ein getrenntes Geschäft. Das trennt sich von der ihm zugrunde liegenden Vermehrung von Geld in der tatsächlichen Produktion von Waren, dieses Geschäft. Aber so zu tun, als wäre es überhaupt denkbar, dass da Entwertung stattfindet und das berührt die tatsächliche Produktion nicht, ist doch falsch. Das ist doch überhaupt nicht denkbar. Allein schon dadurch, dass in dieses Finanzgewerbe, in diese ganzen Finanzspekulationen, wie du ja auch gesagt hast, die ganzen tatsächlich verdienten Gelder der Gesellschaft eingewoben sind. Also Sparer kaufen sich Aktien, weil sie sich denken, da kriegen sie mehr, als wenn sie aufs Sparbuch legen. Pensionsfonds, Versicherungen und wer auch immer kauft sich diese ABS-Papiere. Also all die tatsächlich verdienten Gelder, die werden bei einer Entwertung dieser Finanztitel entwertet und stehen insofern diesen Sparern, Pensionsfonds und so weiter nicht zur Verfügung. Das ist ja schon ein Durchschlag.
Ja. Mhm. Ist das eine Wortmeldung? Nee. Ja, in dieser Richtung hast du völlig recht, so ist es. Das Moment der Trennung, auf das ich angespielt habe, das liegt ja in einer Hinsicht zunächst wirklich vor und daher kommt auch deren Verblüffung. Das, was wir da vor uns haben, ist nicht das, was man üblicherweise von einer Krise kennt. Dass die Umsatzzahlen von Unternehmen rückläufig sind, dass der Markt überfüllt ist, dass also die Produktion einbricht, das Wachstum zurückgeht, deswegen das Finanzgeschäft und die Banken in Mitleidenschaft gezogen werden. Sondern es ist hier ganz umgekehrt das Drehbuch gelaufen. Das wirtschaftliche Wachstum, sagen alle Nationen fast gleichlautend, läuft wunderbar, aber im Finanzgewerbe haben die untereinander mit ihrer Art von Kreditvermehrung einen Krach inszeniert. Der ist jetzt, so wie du es darstellst, natürlich damit verbunden, dass die sogenannte Realökonomie und die aus dieser Wirtschaft investierten Gelder ruiniert werden. Aber der Ausgangspunkt ist in diesem Fall eindeutig so. Nicht das produktive Gewerbe legt seine Krise hin und hinterlässt Spuren im Bankgewerbe, sondern das Bankgewerbe, das Finanzwesen, produziert eine Krise und das erzeugt Wirkungen in einer bis dahin wachsenden, prosperierenden Wirtschaft. Da rechnen Sie jetzt Ihre Wachstumszahlen schon runter. Vielleicht mache ich noch, wenn jetzt gerade keine Wortmeldung kommt, einen Nachtrag zu einer Lesart, die man in den Zeitungen über diese ganze Krise häufig findet. Es wird häufig angemerkt, dass die Spekulation übertrieben hat. Es wird vermeldet, dass die neuen Finanztechniken, Kredite zu verbriefen, diese ABS-Papiere zu einem neuen Geschäftszweig auszubauen, dass das alles seine Vernunft hat. Von der Kreditverbriefung wird zum Beispiel gesagt, das ist eine wunderbare Art der Risikostreuung. Wenn man 100 Kredite in eine Tüte packt und die weiterreicht, dann liegen die 100 geplatzten Kredite, so sie denn platzen, nicht allesamt bei der Bank. Na, jetzt sind die Risiken halt gestreut und das macht sich auf eine Weise bemerkbar, wie es der Mensch, der die Kreditstreuung lobt, sich wahrscheinlich nicht gedacht hat. Jetzt schlägt das Risiko eben überall zu. Also es wird gesagt, eigentlich ist es eine innovative, vernünftige Art und Weise des Finanzgewerbes, Risiko zu streuen, aber die Spekulation hat eben jetzt übertrieben. Die haben zu viel in solche an und für sich guten Papiere investiert, zu viel neue auf den Markt geworfen. Das ist ein falsches Urteil über den ganzen Vorgang. Der wirkliche Grund für den Krach liegt in dem Prinzip der Trennung des Fiktiven vom wirklichen Wert. Also in dem Kunstgriff, den ich versucht habe, am Kredit und dann bei der Verbriefung zu erläutern, dass eine Bank Geld verleiht, gar nicht abwartet, bis aus dem Verliehenen ein gelungenes Geschäft gemacht wurde, aus dem dann der Kredit wie der Zins zurückgezahlt wird, sondern dass die Bank verliehenes, also nicht vorhandenes Geld wie verfügbares Vermögen rechnet und darauf einen neuen Kredit gibt. Das also anders gesagt, offene Forderungen, bloß versprochenes Geld, wie vorhandenes Geld behandelt wird. Das ist die Ungleichung, die da in eine Gleichung gepackt wird, die das ganze Zerwürfnis am Markt ausmacht. Dass sich also der behauptete Werttitel eines Papiers vom wirklichen Trend, das ist der Grund für die Diskrepanz, die sich bei der Entwertung zeigt, wo das Übermaß zurückgeführt wird auf den wirklichen Wert. Und nicht ist es, und das behauptet die Sache mit der Übertreibung der Spekulation, und nicht ist es das Maß, das Ausmaß, in dem sich der fiktive Wertpapierhaufen vom realen Geldwert trennt. Dass die Trennung stattfindet, ist der Grund für das Zerwürfnis. Nicht das Ausmaß, in dem sie stattfindet. Und die behaupten, es sei das Ausmaß, die können nie sagen, wo eigentlich das rechte Maß sei. Die sagen nie, ja, wenn eine Bank 1 Million Eigenkapital hat, ja, dann darf sie eben nur 1 Million Kredit ausleihen. Die kann ja nur Geld ausleihen, das sie hat. Ja, jemand, der das sagen würde, der könnte Kredit gleich streichen. Weil so würde ja nie außer dem wirklich vorhandenen Geldvermögen der Gesellschaft ein darüber hinausschießendes per Kredit verfügbar gemacht. Wenn immer nur das Vorhandene ausgeliehen wird. Also muss mehr als das Vorhandene ausgeliehen werden. Ja, wie viel mehr denn? Darf eine Bank, die 1 Million Taler eingesammelt hat, 2 Millionen Kredit geben oder 3 oder 4 oder 5? Die behaupten, das Maß, das Ausmaß der Spekulation, dass aus dem Verliehenen echtes Geld wird, sei der Grund, können das Maß nie angeben. Und sie haben deswegen ihre Behauptung vom überzogenen Maß eben auch nie aus der quantitativen Betrachtung des Kreditvolumens zum Bargeldbestand, sondern aus dem eingetretenen Misserfolg. Ja, wenn sich das Verliehene, die offene Forderung, irgendwann einmal dann doch definitiv als uneinbringlich erweist, dann sagen sie nicht, ja, so ist es halt, wenn man Geld verpumpt und man behauptet, man hätte es nach wie vor in den Büchern. Dann sagen sie, da war zu viel ausgeliehen. Ein anderes Feld, auf dem in der Öffentlichkeit Kritik geübt wird, betrifft immer die Frage der Akteure und ihrer Fehler. Amerikanische Häuschenbauer haben über ihre Verhältnisse gelebt, heißt es da. Banken und Ratingagenturen haben die Risiken falsch eingeschätzt. Die Bankenaufsicht war zu fahrlässig. Es ist alles ein Fächer von Schuldzuweisungen, um den man eine gemeinsame Klammer ziehen kann. Die wollen einfach ums Verrecken nicht zugeben, dass ihr ganzes Geldvermehrungssystem ein Krampf ist, das notwendig solche, wie sie sagen, Blasen produziert, wie auch die Entwertungen, die folgen, mit allen Wirkungen bis hinunter zum kleinen Mann und seinem Supermarkt. Die wollen sagen, das System ist schon schwer in Ordnung, würden nicht dem Personal mitunter Fehler unterlaufen. Da fangen wir mit dem ersten an.
Was die praktizieren, ist einfach eine logische, so habe ich auch deine ganze Rede verstanden, Verlaufsform einer Produktionsweise, in der Geld der Zweck ist. Die haben es doch gar nicht nötig, hinter das Geheimnis zu schauen und was zu leugnen, so wie du gerade sagst. Die praktizieren genau das, dass man mit fiktivem Kapital noch mehr Kapital machen kann und verfallen daher logischerweise nur auf die eine Erklärung, wenn so eine Blase platzt, dass da wer dran schuld sein muss. Die sagen doch gar nicht, weil sie es gar nicht durchschauen brauchen, was hier los ist und stellen das auch überhaupt nicht in Frage. Es ist ihnen ihr ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, komplett natürlich erscheinendes Geschäft, zu dem die nicht das Bewusstsein haben, hier wird irgendwie riesig was aufgeblasen und das darf man ja nicht zugeben, so wie du dich gerade ausgedrückt hast, oder ich habe dich falsch verstanden. Und deshalb glaube ich es auch nicht.
Ja, wenn du es jetzt weißt, musst du ja den Glauben nicht mehr zitieren. Halte ich für ein Missverständnis. Die Erklärung, die ich zitiert habe, den Krach und die Entwertung, die aus dem System dieser Art von Geldvermehrung notwendig folgt, Fehlern des Personals zuzuschreiben, die zeugt eben von diesem Fehler. Dass etwas, das im Prinzip des Kredits begründet liegt, einem falschen Umgang mit Kredit zugeschrieben wird, das ist ein Fehler. Ist der, verstehst du die Differenz? Wenn ich einen Kredit vergebe, dann habe ich eben Geld weggegeben, dann habe ich es nicht. Dazu zu behaupten, das kann ich verkaufen als Wertpapier. Das behauptet eine Ungleichung als Gleichung. Das behauptet, dass erst künftig erwartetes, noch hereinfließendes Geld, jetzt hier und heute, wie real existierendes vorliegt und handelbar ist. Das ist eine Ungleichung, die als Gleichung verkauft wird. Jetzt im wörtlichen Sinne verkauft wird. Darin liegt der Grund sowohl für die Spreizung dieser Größen. Was ist das real existierende, erwirtschaftete Geldvermögen in der Gesellschaft? Und wie gewaltig ist der Turm an Wertpapierwerten, der sich darauf bezieht? Und wenn von diesem Wertpapierturm verlangt wird, der soll jetzt aber auch mal eingelöst werden in wirklichen, mit Geld bezahlbaren Reichtum, dann stellt sich heraus, dass die behauptete Gleichung doch auf einer Ungleichung fußt. Das waren gut geschriebene Vermögen, nicht wirklich hergestellte. Und kaum wollen sie zugreifen auf die Vermögen, lösen sie sich auch auf. Die sind nicht gleichzeitig als verfügbares Geld, das in sachlichem Reichtum umsetzbar ist, zu haben. Und wer es versucht, macht sie kaputt. Davon sind wir gerade Zeuge. Und das, meine ich, das sollte man mal als Prinzip festhalten. Dass der Kredit also die Trennung, der Vorgriff auf Geld, der wie Geld behandelt wird, dass der Kredit der Grund des ganzen Desasters ist und nicht der Umgang mit ihm.
Und es ist doch auch ein Widerspruch, wenn dieser Ackermann sagt, das wichtigste Kapital einer Bank ist das Vertrauen. Und wenn er gleichzeitig sagt, wenn dieses Vertrauen nicht da ist und alle kommen gleichzeitig und wollen ihr Geld zurück, von dem die Bank ja behauptet, sie hätte es, dann ist es nicht zu machen und die Bank hat es natürlich nicht. Dann weiß der doch, dass diese Dinger kein Geld sind. Weil verdientes Geld ist eins, dem muss man nicht vertrauen. Ein produzierter Wert, der ist ein produzierter Wert, und er hängt nicht davon ab, ob ich ihm vertraue oder nicht. Insofern sagt er gleichzeitig, das, womit er handelt und was er da an den Mann bringt, das ist ein Zeug, an das muss man glauben, damit es den behaupteten Wert hat. Und gleichzeitig sagen sie, das Zeug hat einen Wert. Und wenn jetzt dieses Vertrauen nicht hingehauen hat und das Zeug sich entwertet, dann sagen sie aber nicht, naja, war ja kein Wunder, wenn Vertrauen die Substanz des Wertes ist, kann natürlich jederzeit Misstrauen eintreten und dann ist der Wert perdu. Sondern dann sagen sie, wer hat jetzt den Fehler gemacht? Wer hat hier übertrieben? Also insofern muss man schon sagen, sie wollen es nicht wissen, was sie für eine verrückte Angelegenheit da betreiben. Also es ist nicht...
Aber warum sollen sie es wissen wollen? Die fahren nicht, die fahren auf der Basis rum, machen ihr Kohle und gelegentlich gibt es Verluste und aus fertig. Also es gibt doch für die keinen Anlass, das wissen zu wollen, wie das wirklich läuft.
Du hast dich doch so dagegen gewehrt, dass die da was schönreden.
Genau.
Ja. Jetzt sage ich als Argument gegen dich, es ist ja gar nicht so, dass die da wirklich so bruchlos von dem schönen Schein, mit dem sie umgehen, überzeugt werden. Wenn der Ackermann sagt, Vertrauen ist die Substanz des Werts, dann weiß er doch, dass dieses Zeug jederzeit platzen kann. Eben wegen dem, was die Substanz seines Werts ist. Wenn er jetzt dann, wenn es platzt, gleichzeitig sagt, ja, dann muss irgendjemand was verkehrt gemacht haben, weil eigentlich müsste das ja immer gut gehen. Dann ist das ein Widerspruch, den er sich leistet. Warum leistet er sich diesen Widerspruch? Wäre man ein Theoretiker, ja, würde man sagen, das passt nicht zusammen, also muss ich mich jetzt fragen, ist es so oder so und wo habe ich mich getäuscht bisher? Wenn er das aber überhaupt nicht zum Anlass nimmt, dann ist es doch schon so, wie gesagt worden ist, die finden das System in Ordnung und weil sie das so sehr in Ordnung finden, deswegen bügeln sie das ganze Wissen um, inwiefern es am System liegt, dass es immer diese Folgen hat, einfach darüber weg, dass sie gegen alles, was sie eigentlich besser wissen, behaupten, das ist schon eine wunderbare Sache und wenn es mal nicht so wunderbar ist, dann hat es jemand vergeigt.
Naja, jetzt schlägst du mit deiner letzten Bemerkung einen Ton an, den ich nicht sagen wollte und gegen den der andere Redner sich wehrt. Also, um es nochmal klar zu sagen. Ich wollte nicht sagen, ich bin auch nicht der Auffassung, dass die Bankenwelt ein Wissen um den Begriff ihres Gewerbes hat, der vielleicht sogar dem unsrigen entspricht, den sie aber besser nicht hinausposaunt, weil sich das nicht gut macht und geschäftsschädigend auswirken würde. Sodass sie stattdessen zu beschönigenden Floskeln greift. Das wollte ich nicht sagen, sondern ich wollte umgekehrt sagen. Deren Urteil und unser Urteil unterscheiden sich zunächst einmal. Und deren Urteil ist falsch. Es ist falsch zu sagen, dass die Menge des Kredits ein Missverhältnis von Wertpapier und realem Geld in die Welt schafft. Das wahre Urteil ist, der Kredit schafft dieses Missverhältnis. Schon der allererste. Eben weil etwas als Gleichung behauptet wird, das in Wirklichkeit nicht gleich ist, dass das erwartete Geld wie wirklich Existierendes gilt. Um es noch banaler zu sagen, wenn ich eine Million verpumpe an einen Hausbauer oder einen Betrieb, dann ist es doch wirklich offen, ob der nach einem Jahr mit dem Geld ein gutes Geschäft gemacht, Erlöse erzielt hat und bedienen kann. Es ist doch offen, ob der Hausbauer seinen Job erhält, ein Gehalt hat, aus dem er den Kredit tilgen kann. Es kann sich doch ergeben, dass der, den ich für die Zahlung in Anspruch nehmen will, um ihm die Zinsen abzunehmen, nicht dazu fähig ist. Das wird aber in eine Gleichung gesetzt, in der Technik der Bank. Und ihre Urteile kommen insofern alle vom Standpunkt ihres praktischen Interesses. Wenn die sagen, sie können jetzt auch noch unterschiedlich solide Kredite unterscheiden, dann ist es gar nicht, also da wollte ich an diesem Punkt Einspruch einlegen, gar nicht das Verbergen von einem Wissen um die Unhaltbarkeit ihrer Praxis, sondern das ist das Festhalten an eben diesem Missverhältnis, das mit dem ersten Kredit in die Welt kommt. Wer sagt, er hat unterschiedlich solide Kredite in den Büchern, der will die Trennung des fiktiven Werts vom realen ausdrücken wie unterschiedliche Grade der Nähe des Fiktiven zum Realen. Der sagt, er hat erstklassige Kredite und er hat Subprime-Kredite und darauf lautende Papiere. Damit geben Sie zu, dass der Wert, den Sie von jedem Papier behaupten, den verkaufen Sie ja auch gegen Geld, dann doch nicht das ist, was er behauptet zu sein. Nämlich sowas wie ein echter Wert. Bloß weil am ganzen Ende der Kette irgendwo das Haus steht, das als Pfand im Hypothekenkredit dient, oder das Auto, das beim Autokredit das Pfand ist. Die Gleichung stimmt selbst dann nicht, wenn ich bloß beim allerersten Hypothekenkredit bleibe und sage, naja, wenn er nicht zurückzahlen kann, dann ist die Behauptung der Bank, versprochenes Geld ist so gut wie bares Geld im Buch. Doch gültig, weil sie dann auf das Haus zugreifen kann. Selbst wenn ich bei diesem allerersten elementaren Fall bleibe und den ganzen Turm, der sich da drauf setzt, ignoriere für den Moment, dann stimmt selbst in diesem elementaren Ausgangspunkt nicht. Denn ob das Pfand, auf das ich zurückgreife, die 1 Million bringt, wenn ich es verkaufen muss, so viel habe ich nämlich hergeliehen, das ist sehr die Frage. In Amerika tut es im Moment kein Haus. Deswegen kommen ja überhaupt die Menschen in die Notlage. Die könnten ja ihr Haus vertickern, dann könnten sie ja ihren Kredit abzahlen. Die erlösen bloß für ihr Haus viel weniger, als sie an Kreditfinanzierung reingesteckt haben. Da merkt man selbst, dass das Pfand, das quasi als der unschlagbare solide Wert gilt, und die Kreditsumme gar nicht deckungsgleiche Größen sind.
Also das mit dem praktischen Interesse, das leuchtet mir insofern ein, als ein Bankier, der dieses Geschäft betreibt, aus seinem Interesse heraus auf diese Art und Weise sein Geld zu vermehren, sich denkt, naja, wenn man es richtig macht, dann haut es schon hin. Und wenn es nicht hingehaut hat, dann fragt er sich, wo lag der Fehler? Aber die gesamte Öffentlichkeit, die Wirtschaftsjournalisten oder so, die betrachten das doch auch immer so. Die fragen doch auch sofort, wo sitzen die Schuldigen, wenn es jetzt nicht hingehauen hat, wenn sich da was entwertet. Und bei denen ist der Grund doch nicht, dass sie aus ihrem praktischen Interesse an der Sache zu urteilen, sondern da ist der Grund doch, dass sie einfach dieses System so schätzen.
Ja. Ja, aber das tun sie. Aber sie müssen nicht quasi ihren eigenen Einwand gegen das von ihnen Geschätzte ersäufen und dafür falsche Argumente bemühen. Das war, glaube ich, die ganze Diskrepanz am Ausgangspunkt. Okay. Ja, das tun sie und sie tun das, ich lese euch mal ein Beispiel vor, manchmal hat es auch fast schon wieder was Belustigendes, obwohl das Ganze so erschütternd ist. Wie die das hinkriegen, eine solche Welt, von der ja auch das bürgerliche Gemüt manchmal meint, es hat was Irrwitziges, die dann doch unter dem Strich sehr vernünftig zu finden. Man kennt doch das, dass es mal so kultivierte Schimpfwörter waren, zu sagen, naja, die Hedgefonds sind Heuschrecken, die machen sich über alles her, schaffen gar nicht wirklich Werte und tragen nicht dazu bei, sie sind nur am schnellen Geld interessiert und machen dabei viel kaputt. Oder es sind Roulette-Spieler, die in so einem Casino-Kapitalismus das große Rad drehen und am Ende an der eigenen Übertreibung zugrunde gehen. Es wird so ein Nimbus gepflegt, dass es eine leicht verrückte, aber auch undurchschaubare Welt der Glücksritter ist, einerseits. Und andererseits, über genau dieselbe Welt wird berichtet, dass sie mit innovativen Instrumenten wie dieser Risikostreuung bei Kreditverbriefungen furchtbar rationell mit Geld wirtschaftet und daraus mehr macht. Ich lese euch mal einen Beitrag vor aus der FAZ, zu welchen Urteilen da das Gemüt fähig ist. Der Aufsatz heißt Der Fondsbericht, der menschliche Marke. Da teilt ein Journalist seine eigene Erschütterung, dann aber auch letztlich seine Läuterung mit, die ihn da angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten befällt. Er schreibt, seien wir ehrlich, Menschen sind mental nicht gebaut für eine komplexe Welt, die der Terror des Zufalls regiert. Wer behält den Überblick bei all den Kurven und Kursen, Zinsen, Aktien, Dividenden, die irgendwie miteinander und aufeinander reagieren? Die Komplexität der Finanzwelt gepaart mit der limitierten Aufnahmefähigkeit des menschlichen Gehirns ist ein Problem. Der Grund für die Verwerfungen ist der Zufall. Die Fonds wurden im Zuge der Krise um die amerikanischen Hypothekendarlehen und den daraus folgenden Marktturbulenzen von Ereignissen getroffen, die statistisch gesehen so wahrscheinlich sind wie 6 Richtige im Lotto, und zwar mehrere Wochen hintereinander. Die Fondsmanager von Goldman Sachs, deren quantitative Fonds unter der Krise besonders leiden, gaben kleinlaut zu, dass laut ihrer Modelle die Wahrscheinlichkeit für diese Ereignisse bei einer Prozentzahl lag, bei der vor dem Komma eine Null und nach dem Komma 130 Nullen vor der ersten Zahl standen. Aber jeden Tag setzen wir uns doch immer wieder großen Gefahren aus. Wer jedes Mal, wenn er ins Auto steigt, über alle möglichen Unfälle nachdenkt, wird nicht losfahren und den Zug kann er auch nicht nehmen. Denn auch Zugunglücke drohen. Man sollte eben nicht ständig über mögliche Autounfälle nachdenken, aber sich anschnallen und die Bremse regelmäßig prüfen oder, wie ein arabisches Sprichwort sagt, vertraue auf Allah, aber binde dein Kamel an. Ja, das hat sowas Feuilletonistisches und ist auch ein Bericht über die Finanzwelt und ihre Turbulenzen. Wenn man nur mal den ersten Teil der Erzählung ernst nimmt, dann muss man sagen, daraus folgt was anderes, als auf Allah vertrauen und sein Kamel anzubinden. Der erste Teil des Berichts sagt, wir leben in einer Welt, die wird jeden Abend als Textstreifen unter den Nachrichten durchgezogen. Da gehen Börsenwerte rauf und runter. Der DAX gewinnt und ist jetzt auf 7.500 und morgen auf 7.400. Und die Währungen gegeneinander wechseln und die Zinsen steigen und fallen. Und von all diesen Bewegungen, die kein Mensch kontrolliert, die aber von den Käufern all dieser Gegenstände initiiert werden, hängt zum Beispiel ab, wie viel wir im Alter zum Essen haben. Davon hängt nämlich zum Beispiel die Überschussbeteiligung eurer Rentenversicherung ab. Wenn das so ist, wie der Mann sagt, ja, wir leben in einem undurchschaubaren Dickicht von ab und aufstrebenden Preisen und Zinsen und Aktienkursen und davon hängt ab, wie viel wir zu essen haben, dann muss man sagen, dies ist eine verrückte Welt. Da ist die Wirtschaft, die ja von Menschen gemacht wird, die ist ja nicht wie ein Meteorit vom Himmel gefallen. Da ist die Wirtschaft offenbar, die die Menschen machen, von einer Art, dass sie die Menschen beherrscht. Das Auf und Ab eines Aktienkurses, das wird in der Tat von Menschen gemacht, die Geld in eine Aktie reinstecken oder Geld aus einer Aktie rausziehen. Insofern tun sie das, was ihnen jetzt als Marktgeschehen im Fernsehen entgegenschaut. Gleichzeitig aber ist das, was sie tun, Preise hoch machen, Preise runter machen, etwas, das über sie herrscht. Die werden von ihrem eigenen Produkt beherrscht. Alle haben in diesen neuen Finanzmarkt der Kreditverbriefung Geld reingesteckt mit dem Ziel, das war die Absicht, mehr daraus zu machen. Und was ist das Ergebnis? Aus den vielen guten Absichten, aus Geld mehr Geld zu machen, ist jetzt erst einmal eine Zerstörung geworden an vielen Punkten, die gar nicht auf die beschränkt bleibt, die Geld investiert haben, sondern die in letzter Instanz sogar noch die Rentner betrifft oder die Lohnempfänger, die selbst aktiv in dem Metier nicht unterwegs waren. Kurzum, wenn das die Wirtschaft ist, dann muss das schleunigst weg und ersetzt werden. Eine Wirtschaft, wo die Menschen von ihrem eigenen Ergebnis, ihres Markttuns beherrscht werden, sodass dieses Auf und Ab der Ziffern am Ende über meinen Lebensabend bestimmt. Ja, das will ich nicht haben. Da tut man sich doch lieber zusammen und produziert, was man für jetzt und den Lebensabend haben will. Dann hat man das in der Hand. Statt in der Hand von Mächten zu sein, denen man ausgeliefert ist. Dann der zweite Akt. Über diese Welt diesen Vergleich anzusprengen und zu sagen, ja, ein geplatzter Fonds im Finanzgewerbe ist ungefähr dasselbe wie ein zerbeulter Kotflügel an der Ampel. Das ist theoretisch nicht in Ordnung. Beim Autounfall, da muss man sagen, ist es im Regelfall, Kriminalfilme und Mordanschläge ausgenommen, wirklich Zufall. Ob ich durch ein Schlagloch fahre, ob ich auf der Straße ins Rutschen komme, weil ich das nasse Laub übersehe, da spielt der Zufall seine Rolle. Aber der Zufall ist nicht der Grund für die sogenannten Verwerfungen am Finanzmarkt. Das ist nicht Zufall, das hat einen systematischen Grund, nämlich den, den ich heute Abend erklärt habe oder zumindest versucht habe zu erklären. Dass nicht wahr sein kann, rausgeliehenes Geld wie echtes Vermögen zu behaupten und in seine Bücher zu schreiben und das in immer größerem Umfang. Dass diese Ungleichung irgendwann auffliegt, das ist notwendig, das ist nicht zufällig. Zufällig ist bestenfalls der Auslöser, der das Misstrauen der Leute in die Ungleichung, die sie als Gleichung praktizieren, weckt. Aber dass das eine Ungleichung ist, das kommt nicht vom Zufall, das ist notwendig so. Insofern merkt man im dritten Schritt, dass der Mann die Analogie zum Gewitter und zum Blitzschlag und zum Autounfall braucht, weil er nämlich die Notwendigkeiten der Verwerfungen am Finanzmarkt und ihrer unangenehmen Folgen für die Menschen naturalisieren will. Der will den gesellschaftlichen Grund, warum das notwendig so ist, weghaben. Der will sagen, das ist wie in der Natur, wo man auch von einem Blitz getroffen werden kann oder auf dem nassen Straßenlaub mit dem Auto ausrutscht. Insofern nicht änderbar. Und wie bei allen religiösen Metaphern ist natürlich auch die Auflösung mit dem Kamel in sich sehr widersprüchlich. Vertrau auf Allah, aber binde dein Kamel an. Da würde ich sagen, entweder oder. aber nicht beides. Wenn ich mein Kamel anbinden muss, dann ist das Vertrauen auf Allah schon mal nichts wert gewesen. Und wenn ich auf den vertrauen kann, dann brauche ich auch keinen anzubinden. Thank you.